Gefällt's dir?
Schmeckt wie das Zeug, was ich aus Weil Rossmann immer hatte. Das war auch Zitrone und ich hatte noch Waldmeister. Nicht Waldmeister, Waldfrucht.
Okay, ganz was anderes.
Bei Waldmeister muss ich immer an Götterspeise denken.
Waldmeister, ich mag Waldmeister sehr gerne.
Wann ist das letzte Mal, dass du eine richtig klassische Götterspeise, Wackelpudding, gegessen hast?
Wenn du wüsstest, ich kaufe mir die regelmäßig beim Supermarkt.
Wirklich?
Wenn ich immer einkaufen, hole ich mir eine so Götterspeise mit so Vanillepudding oben drauf.
Warum heißt das eigentlich Götterspeise?
Keine Ahnung.
Das ist doch richtig billiger Rotz. Das ist
irgendwie komisch.
Also ja. Wir haben es früher Wackelpudding genannt.
Ja, bei uns gab es auch, ja. Und dann gab es doch immer hier rote Grütze. Oh, und
rote Grütze ist ja richtig geil gewesen. Das war meine Oma auch mit Vanillesoße. Und weißt du, was auch richtig geil im Sommer ist? Vielleicht kennst du das.
Kaltschale. Ich wusste, ja, dass das ja. Hat mein Vater früher immer gemacht.
Geil.
Hat mehrere von diesen Tüten Kaltschale gekauft und dann gab es das immer aus dem Kühlschrank.
Mittlerweile frage ich mich, wir haben jetzt ja so ein paar Menschen, die nicht nur aus Norddeutschland kommen, aber ich behaupte jetzt mal.
Ich glaube, Kaltschale ist was von hier, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber
also niemand in NRW kann mir erzählen, dass er sich im Sommer mal eine Kaltschale holt.
Ich habe auch das Gefühl, es kommt, also ich kenne es so richtig so aus dem Dorf bei uns, dann gibt es irgendwie eine Kaltschale.
Ja, bei uns auch.
Aber ich weiß nicht so, ob das
rote Grütze, oh geil.
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor. Mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben.
Ja, wie lange? Es ist jetzt schon wieder eine Ewigkeit her, weil wir vorgearbeitet haben im letzten Mal. Deswegen ist die Aufnahme jetzt hier vor Weihnachten gewesen.
Das war, glaube ich, letztes Jahr noch.
Letztes Jahr. Mann. Der musste raus. Haben wir uns fast,
Nee, genau, aber es ist schon wieder eine ganze Weile her. Übrigens, frohes neues Jahr an dieser Stelle.
Ja, das stimmt, haben wir noch gar nicht gesagt. Haben wir bei Instagram gesagt, aber hier nochmal frohes neues.
Genau. Wir hoffen, ihr habt alle ein wunderschönes 2025 und seid gut reingekommen. Als kleiner Opener für dieses Jahr gibt es jetzt auch hier die erste Folge, Folge 127.
Ja, aber bevor wir das hier, wir sind ja schon wieder ausgeartet, da müssen wir nochmal eben einschieben, wahrscheinlich muss es umschneiden. Hier nochmal eben die Spoilerwarnung.
Josch. Denn die neuen Geschichten von Folge 127 beginnen ab 27 Minuten 49 und davor reden wir über die letzten zwei Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Phänomene und
ich hab's schon erklärbarer Phänomene.
Nee, ich habe schon wieder zweimal Phänomene gesagt, ich kann das nicht mehr.
Schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbare Phänomene.
So ist das.
Na ja, Digga, das ist hier so genauso peinlich. Die Leute werden sich da jetzt schon wieder drüber beschweren, gesagt haben, nee, meine Geschichte war zuerst. Nee, du fängst an mit der Auflösung. Ja. Leute, das ist nicht geskriptet.
Irgendwer kriegt
da
schon wieder eine Krise. Zu Recht, muss man sagen. Ja. Es ist Folge 127.
Oh Mann, ey, die nerven mich so mit ihrem...
Ich bete das ab jetzt immer vom Schlafengehen einmal runter, damit das sitzen bleibt. So, aber genau, wir haben letztes Mal mit meiner Geschichte unter Putz angefangen.
Richtig. Richtig, deine Geschichte unter Putz, ein Journalist oder der schreibt auf jeden Fall, ist glaube ich nicht neu eingezogen, aber hat den Keller quasi neu umgestaltet und sich da eine Art Arbeitszimmer eingerichtet im Untergeschoss des Hauses und er macht sich das da alles ganz schön, so dass er da irgendwie in Ruhe arbeiten kann. Doch Ruhe hat er dort nämlich überhaupt nicht. Es klopft nämlich aus den Wänden und zwar so laut, dass er sich wirklich überhaupt nicht konzentrieren kann und er ganz schnell auch die Nachbarn im Verdacht hat, die neben ihm wohnen und so geht er dann auch eines Tages da eben rüber, als das Klopfen einfach nicht aufhört und irgendwie auch gefühlt immer lauter wird. Und stellt die zur Rede, ist da auch ziemlich ungehalten und kriegt dann aber auch ganz schnell die Quittung oder ihm wird der Wind aus den Segeln genommen und es wird gesagt, wir haben überhaupt keinen Keller. Und du hast das auch sehr schön gesagt, wir haben keinen Keller. Und jetzt, wo ich das schon wieder wiederhole, das hat mich wir haben keinen, woher kenne ich das?
Es ist schon mit Absicht.
Ja.
Ich hätte gehofft, dass du es erkennst.
Wir haben keinen Keller. Gib mir einen Tipp.
Ich hab's gerade erst wieder geguckt.
Ich weiß es. Ich weiß es. Es ist Samwise Gamgee aus Herr der Ringe.
Sehr gut.
Und warte.
Was sagt er?
Warte.
Was sagt er?
Kartoffeln. Man kann sie essen, kommt so, ne? Ja. Geil. Ja, geil.
Was sind Tüften, mein
ja,
Schatz?
Ja, genau. Kartoffeln. Ja, stimmt. Ja, geil. Also ich glaube, das haben viele andere auch erkannt, weil ich musste sofort dran denken an diesen Ton und der hat mir sehr gut gefallen. Naja, auf jeden Fall ist er dann völlig sprachlos und weiß überhaupt nicht, was er sagen soll und geht dann wieder zurück und denkt aber auch, dass die Leute lügen und dreht dann auch wirklich irgendwie so ein bisschen völlig durch. Er ist auch dann einfach, er ist einfach völlig fertig mit den Nerven und reißt dann da, also holt, glaube ich, einen Vorschlaghammer oder sowas raus und kloppt mehr oder weniger die Wand ein und hämmert da wirklich sozusagen, antwortet auf das Klopfen mit einem viel lauteren Klopfen. Und ja, durchbricht dann die Wand und findet dahinter eigentlich so eine kleine Kammer und da ist jemand drinne, nämlich eine Leiche. Du sagst auch, die Leiche ist auch verwest, also noch nicht skelettiert, da ist noch ein bisschen was über und es mufft auch, glaube ich, sehr da drinne. Er holt dann auch die Cops und die fragen ihn dann so ein bisschen, haben ihm, glaube ich, am Anfang auch so erstmal ein bisschen im Verdacht, na, hast du nicht hier vielleicht die Kammer reingebaut und bist dir auch sicher, dass du das nicht warst und dass das hier vorher war? Naja, es stellt sich heraus, natürlich war es nicht unser Protagonist, sondern vermutlich der Vorbesitzer, denn der hat diese Kammer wahrscheinlich eingebaut und wir erfahren auch, dass das Opfer beziehungsweise der Tote dort lebendig eingemauert wurde. Das hat bei mir auch für einen Moment für Verwirrung gesorgt. Du hast es dann am Ende aber so ein bisschen aufgeklärt, indem du gesagt hast, naja, es ist nicht so gewesen, dass derjenige lebendig dort eingesperrt wurde, als er bei Bewusstsein war, sondern er war wahrscheinlich bewusstlos, aber noch am Leben und ist dann in dieser Kammer, als er erwacht wurde oder erwacht ist, dann halt da eben gestorben.
Ja, richtig.
Genau, das ist eigentlich die Story. Wir haben natürlich auch die Community, also euch, gefragt, was ihr glaubt. Und 68% von euch glauben, dass das wahr ist. 32% glauben, dass das falsch ist. Also, ich habe ja schon in der Ehren der Geschichte gesagt, dass mich das mit diesem Verwesung, dass mich das so ein bisschen gestört hat. Dass ich das... Du hast es dann noch versucht zu erklären, naja, das ist vielleicht luftdicht oder so, aber ich glaube, es ging um 30 Jahre. Und ich glaube, da ist für mich der Punkt, dass ich nicht glaube, dass das 30 Jahre dauert. Auch, dass du gesagt hast, die Klamotten und so, das ist noch alles da gewesen und dass das da riecht und so, das ist für mich der kleine Fehler, der kleine Stolperdraht, über den du selber gestolpert bist.
Ist das so?
Und ich sage, die Geschichte ist ausgedacht, deswegen.
Sie ist ausgedacht.
Ah!
Was das angeht, ehrlicherweise, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Für mich war es wirklich so, und das glaube ich immer noch, wenn du irgendwie einen betonierten Boden hast und da drumherum, keine Ahnung, Steine hast und alles ist mit Mörtel komplett dicht, dass da keine Würmer und sowas reinkommen, dann glaube ich nicht, dass du einfach so verwehst. Du bist ja dann quasi im abgeschlossenen, muffigen Raum und ich würde behaupten, du mumifizierst irgendwie auf so eine Art und Weise, weil du ja mit nichts reagieren kannst und da nichts ist, was dich frisst. Und auch deine Klamotten kaputt macht.
Ja, aber die Luft macht doch auch da viel, oder?
Ich glaube, das ist alles
denn bei so einem, wie ist das denn so bei so einer Mumie? Die Dinger werden einbalsamiert, dann werden die eingewickelt.
In so einen
und dann
Sarkophag
kommen die in so einen
gepackt.
Sarkophag. Also das ist ja
das ist
ein Sarg
ja.
Im Prinzip.
Naja, aber die sind ja aus Stein oder sowas.
Ach so.
Sind ja, da kommt das ist ja auch die Sache. Ja. Wir Menschen verrotten ja nur so schnell, weil wir halt in so Holzsärge kommen, die halt zersetzen und in der Erde.
Ja.
Und halt überall Würmer sind, die fressen dich halt auf. Das geht halt relativ fix. Deswegen gibt es doch auch diese Pappsärge, diese ganz billigen. Ich weiß nicht, ob es das bei uns gibt. Ich glaube, bei uns müssen die aus Holz sein. Aber in Amerika, glaube ich, gibt es diese Pappsärge, bei denen du einfach noch schneller verwehst, weil einfach das, was am längsten dauert, nach dem, was ich mal irgendwann gelesen habe beim Leichenzersetzen, ist halt, dass der Sarg kaputt geht. So.
Ach ja?
Weil die halt aus so massiven Holz sind. Und dann ist der irgendwann im Arsch und dann ist sein Körper halt dran.
Ja, 30 Jahre war mir zu lang. Vor
das
allem
weiß
bei
ich
den Klamotten und so. Und ich wäre mir nämlich sicher gewesen, dass wenn das wahr gewesen wäre, dann hättest du das ganz genau gewusst und dann wäre das nämlich ein so ein Ding davon
kann
gewesen.
Sein. Ja, fair.
Wie bist du denn drauf gekommen? Gab es irgendeinen Grund dafür?
Nicht so richtig. Ich hatte schon vor Ewigkeiten mir mal einfach als eine von meinen Ideen in meinem komischen Spreadsheet, war immer mal drin, dieses so. Der ursprüngliche Plan war auch, okay, du bist irgendwie im Keller und du hörst ein Klopfen und findest dann raus, dass nebenan ein Friedhof ist. So, das hattest du ja auch gesagt.
Ja, stimmt. Ja.
Das war die ursprüngliche Idee und dann dachte ich aber, okay, dann das Klopfen, dass man das nicht so komisch findet, dafür habe ich einen Nachbar daneben gesetzt, dass ich denke, okay, dann gehst du einfach davon aus, das ist dein Nachbar. So, dieses Lärmding kennen wir, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen und du hörst einfach irgendein Rödel und denkst immer, ja, es ist der scheiß Nachbar. Und dann war halt dieser Mini-Twist, die haben gar keinen Keller. So. Und dann, dass das unten sein Büro ist, glaube ich, bin ich ein bisschen aufgekommen, weil Kumpel hier, Jannis, kennst du ja auch.
Ja,
der hat
Horrorfilm Jannis.
unser Film, Janis, der hat sich auch jetzt sein Büro in den Keller geräumt, auch damit er die Kinder nicht stört, die oben sind.
Damit er seine Kinder nicht stört oder damit seine Kinder ihn nicht stören.
Ich glaube, damit er seine Kinder nicht stört, weil die noch sehr jung sind und pennen müssen.
Der Traumvater. Ne?
Und er dann halt im Keller ist und dann...
Dachte, der ist Anwalt. Was macht er denn da beim Arbeiten?
Homeoffice. Du machst ja ganz, ganz viel Homeoffice. Also du machst ja ganz, ganz viel Bürokram.
Ich glaube, pennen?
Was?
Wenn die pennen?
Ich glaube, der arbeitet, glaube ich, sehr lang.
Ach so, der ist sehr spät noch unterwegs. Ja.
So habe ich es verstanden auf jeden Fall. Und ich glaube, daher kam das so ein bisschen. Aber ansonsten war es einfach ausgedacht und kein Fünkchen Wahrheit. Aber mich würde mal interessieren, wenn irgendwer von euch Ahnung hat, schreibt es gerne in die Kommentare, ob nach 30 Jahren eine eingemauerte Leiche noch einigermaßen okay aussieht oder komplett weg sein müsste. Das weiß ich nämlich wirklich nicht.
Nee, wissen tue ich es auch nicht. Ich habe mal ein Buch gelesen, das fand ich eher eklig. Haben wir auch schon mal drüber geredet, über die Bücherreihe. Hier Cody McFadden, Smokey Barrett-Reihe.
Tage der Toten.
Nee, das ist Tage der Toten ist Don Winslow.
Immer wenn du sagst, die Bücherreihe geht, denke ich immer, es geht um Tage der Toten.
Nee, und da gibt's, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch das ist, in welchem Teil davon, aber in dem einen Teil, das ist so widerlich, Alter. Da ist dann so ein Kerl, der tötet halt die Mutter von dem Kind, dann schlitzt der die vom Brustbein sozusagen bis runter zum Bauchnabel komplett auf mit dem Messer, also
Das hast du schon mal erzählt.
Zieht das auseinander und dann kettet er ihr Kind an den Bauch.
Boah, was?
Und dann reißt er alle Fenster auf, dass halt ganz viele Insekten reinkommen und angezogen werden von diesem Scheiß. Und alles ist voll mit Eiern und Maden und alles stinkt und die kommen dann da rein und finden da dieses noch lebende, angekettete Kind, was dann auch einfach, glaube ich, eingewiesen wird oder so.
Oh,
weiß nicht mehr, in welchem Buch das war. Ich glaube, im ersten oder zweiten Teil oder so. Also kann ich euch sehr ans Herz legen, wenn ihr auch sowas steht.
Klingt ganz normales.
Also die Bücher sind wirklich krass, ey. Wirklich, die sind, bis auf den letzten Teil fand ich die auch alle wirklich richtig gut. Ja, weiß ich auch nicht. Bin ich auch gespannt, ob wir Experten haben. Aber hat mich gewundert, dass das niemand auch kommentiert hat bisher.
Nee, hat wirklich keiner was zu gesagt.
Ja. Bevor wir vielleicht anfangen mit den neuen Geschichten, Josh, nochmal ganz kurz bei dir, neuer gut reingekommen.
Ich würde vor allen Dingen vorher noch einmal über deine Geschichte vom letzten Mal reden wollen.
Ach so,
ich bin gut reingekommen.
Was hatten wir denn noch?
Wir hatten noch das Kuckuckskind, du kleiner
Kuckuck.
Ganz durch den Wind heute. Aber ja, ganz kurz, um dazu zu kommen, ja, ich bin gut reingekommen. Ich habe ein sehr entspanntes Silvester hier gefeiert zu Hause.
Warst du hier einfach?
Wir wollten halt, wir waren noch weg, aber wir haben nicht irgendwo im Van gecampt, weil es doch ein bisschen kalt war.
Ja, ja.
Wir dachten, bleiben wir hier. Hier war ja schon wieder sonst was los. Ellie fand es auch nicht so geil, muss ich sagen.
Glaube ich, meine Tochter fand es auch überhaupt nicht geil.
Ja, aber ansonsten war es einfach wirklich, wir haben im Ruhigen gemacht. War auch ganz schön.
Ja, schön. Ich war auch um 30:30 im Bett, weil, ja. Das ging nicht mit Tilda, die war dann da so auf.
Aber ihr wart doch auch irgendwo, ich dachte, ihr wärt ein bisschen weiter außerhalb gewesen in Dänemark. Hat mich gewundert, dass dann da so viel geböllert wurde.
Das ist halt einfach, das muss man so sagen, das ist ein reines Touristendorf.
Ah, okay.
Das heißt, Söderham hätte ich jetzt fast gesagt, aber so heißt ein Sofa bei Ikea. Nein, Sofa heißt so. Irgendwie so. Ja. Irgend so ein Sonderweg heißt das.
Sonderweg
heißt das, genau. Und das ist, glaube ich, eigentlich ein Ort, wo, da sind nur Deutsche. Da sind wirklich, ohne Witz, da sind nur Deutsche. Es ist alles voll mit deutschen Autos. Deswegen meinte ich auch voll, dass wir über Autos gesprochen haben. Jeder zweite fährt da so ein scheiß Skoda. Deswegen kann die Dinger nicht mehr sehen. Kann diesen Grill nicht mehr sehen. Und dementsprechend wurde da auch, glaube ich, viel geknallt. Weil da einfach nur Deutsche, also Familien auch, die haben dann schon fünf angefangen, damit die Kinder halt noch mal knallen dürfen, weil die jetzt im Bett sind und so. Ja. Es war auch nicht mega schlimm. Die haben schon Raketen, die haben nicht geböllert. Mhm. Das muss man schon sagen.
Es ist ja auch ein Riesenunterschied, ob wir jetzt über, also keine Ahnung, ich kenne das ja von zu Hause auch, dass die ganzen Nachbarn, also vom Dorf, dass die ganzen Nachbarn Raketen und Böller und Knallfrösche, das ist ja alles so, kann man gut finden oder nicht gut finden. Wovon ich ja rede, sind die Leute, die mit diesen komischen Gasknarren in die Luft schießen und diese komischen Polenböller und diese komischen Dinger, die halbe Luft. Das ist ein ganz anderer
Schnack. Genau, das ist ein ganz anderer Schnack. Das hatten wir da auch nicht, aber Tilda hat schon das Raketending gereicht. Ich glaube, sie versteht das einfach nicht und dann knallt und das fand sie ganz schlimm. Und dann sagt sie, ich will ins Bett und hatte einfach wirklich richtig Angst und dementsprechend war Silvester dann auch einfach früh vorbei. Aber das war auch ganz gut.
Wenn man da selber nicht so viel Wert drauf legt, ist ja auch fein.
Nee, ich war auch gar nicht in Stimmung.
Aber ihr wart abbaden, habe ich gesehen.
Jo, Alter, das war geil.
Ja? Waren das auch alles dann Touristen, die da waren? Weil ich habe das gesehen und dachte so, das ist bestimmt so eine Aktion von diesen, also ganz kurz für alle, die es nicht gesehen haben, bei Christophs Instagram-Story, könnt ihr ihm sowieso mal followen hier, ne? Ganz wichtig. Hattest du geteilt, dass ihr irgendwie abbaden wart. Das war so eine große Aktion, da war so ein Typ, alle haben sich aufgewärmt irgendwie und dann sind alle gemeinsam rein. Das fand ich irgendwie cool. Und ich dachte, das wäre so eine Sandavik lokale Tradition, ja, die ganzen Dänen machen das und deswegen ihr seid
da kamen auch richtige Profis.
Ah, okay.
Also das ist so ein Ding, das ist da jedes Jahr, da kommen auch dann teilweise, also ich glaube dieses Jahr waren es so um die 2000 Leute.
Oh, krass.
Genau, und der aber in der Regel sind es sogar noch mehr, wenn das Wetter ein bisschen besser ist. Das war halt richtig krass stürmisch so, ne? Ja. Also wir hatten da noch echt
auch
Glück
ungemütlich
Glück so. Aber nee, dann gibt's da, da war richtig Musik, genau den Typ, den du gesehen hast, der da richtig so Aufwärmübungen gemacht hat. Genau, und dann gibt's da auch einen Ansager, der sagt alles auf Dänisch und dann sagt er aber auch alles nochmal auf Deutsch. Weil so hier so ein bisschen so, ey, ihr müsst dieses Jahr alle zusammen rein, weil sehr stürmisch und so nicht wie sonst und so. Ja, und dann geht's irgendwann los. Dann rennen wir da alle rein. Das waren 8 Grad, waren's draußen. Ich weiß nicht, Wasser muss schweinekalt. Das war schweinekalt.
Warst du einmal komplett unter Wasser?
Ja, ich habe nicht meinen Kopf runtergemacht, weil ich dachte so, okay, wenn wir jetzt noch hier am Strand stehen, der Sohn von meinem Kumpel, der mit war, der hatte schon eine Mittelohrentzündung, als wir im Urlaub waren. Ich dachte, okay, ich muss mir das jetzt nicht geben. Nee. Dann drehe ich mich um und Hannes, mein Kumpel, mit dem ich da war, kommt aus dem Wasser. So mit dem Kopf hoch und ich war so, oh, dieser Sack, Alter, ne? Da war ich so, oh, kann ich mir das jetzt nicht nehmen lassen. Da war ich so, nee, komm, sei vernünftig. Und dann erzählt er mir, oh, nee, Alter, ich bin auch mega auf die Fresse gefallen und mit dem Kopf runter. Einfach aus Versehen. Okay. Aber es war schweinekalt und vor allem, du gehst dann da rein und du fängst sofort, sofort und dann gehst du irgendwie so, okay, ich muss jetzt da rein, gehst du so runter und dann kommst du wieder raus und dann bist du so für so einen kurzen Moment, okay, wie lange bleibe ich denn jetzt hier? Und dann siehst du aber auch, dass alle rausgehen. Dann trittst du selber schon sofort die Flucht an. Und du kommst dir danach aber trotzdem irgendwie so vor wie so eine Pussy, weil du denkst so, hä? Ich war jetzt hier original 3 Sekunden drin jetzt. Aber dann rennst du einfach wieder raus.
Aber dein Körper, also ich habe das jetzt einmal gemacht. Mein Bruder macht das ja jetzt seit einer ganzen Weile jeden Tag. Wirklich jeden scheiß Tag.
Ja, aber nicht bei 8 Grad, oder?
Doch, selbst bei 4 Grad waren das jetzt oder 3 Grad.
Holy shit.
Der macht das immer noch, jetzt gerade. Jeden scheiß Tag, er und meine Mutter zusammen. Und ich habe das ja einmal mitgemacht.
Das ist so die Dorfversion eines Cold-Plunges, das er macht, ne?
Ja, genau.
Ja, geil.
Und ich war da einmal mit und da waren es aber, glaube ich, auch, ich weiß nicht, wie kalt das waren, aber maximal 11 Grad oder so. Das war auch schon richtig, richtig, richtig kalt.
Außentemperatur aber, ne?
Ja, stimmt, Wassertemperatur weiß ich nicht.
Ja,
aber die messen, ich glaube, die haben ein Gerät dabei mittlerweile. Ich weiß aber nicht, wie kalt, müsste ich mal fragen. Und was die machen, ist wirklich reingehen und zu so einer kleinen Insel schwimmen und zurück. So, die da in dem kleinen Teich da ist. Und ich bin halt mit meinem kleinen Bruder rein und wir sind beide haben angefangen zu schwimmen, weil wir auch da mit wollten. Und dann war wirklich nach so 4 Schwimmzügen hat einfach mein ganzer scheiß Körper gebrannt. Und ich dachte einfach so, okay, weiß ich nicht, ob ich bis zur Insel schaffe oder unterwegs verrecke.
Ja,
weil ich das nicht gewohnt bin.
Das ging, also.
Und dann bin ich auch wieder raus und dann war ich wirklich so, ich habe dann alles abgetrocknet, wieder alles angezogen und ich war aber noch für eine halbe Stunde arschkalt.
Ja, also ich weiß nicht, wie kalt das Wasser war. Ich kann jetzt nichts sagen. Ich müsste lügen. Ich weiß es nicht. Es war wirklich. Also ich war auch mal im kalten Wasser schwimmen, aber das war nicht auszuhalten.
Naja.
Das Schlimmste war schon vorher. Ich bin ja super empfindlich, glaube ich, mit meinen Füßen.
Es war bei mir genau das Gleiche. Ich stand in dem scheiß Sand und meine Füße frieren mir ab.
Das war schon die Hölle für mich.
Das war auch richtig doll.
Aber danach gab es einen Gammeldansk. Das ist so ein Lakritzschnaps.
Oh ja, Gammeldansk kenne ich.
Genau.
Ja.
Und ein Sekt. Und dann gab's noch sowas, sowieso Macron, wie heißen denn noch so?
Macron. Kokos.
Ja, genau. Ja, ja. Sowas gab's noch. Das war total tolles Event. Hm. Hat alles kein Geld gekostet und dann hast du da aber drei Sachen noch gekriegt, wenn
sah
du mitgemacht hast.
Sah nett aus, fand ich.
Ich
hab's gesehen und dachte so,
viel los.
Sah cool aus.
Ja. Boah, jetzt sind wir aber gut abgeschweift hier, abgeschwurft.
Ja.
Genau, meine Geschichte.
Kuckuckskind.
Das Kuckuckskind, Josh.
Genau, in Christophs Geschichte, dem Kuckuckskind, ging es, ich glaube, die gesamte Geschichte war im Rückblick erzählt. Und zwar sitzt unser Protagonist unter einer Brücke, man hört die Sirenen der Polizei näher kommen und er schreibt noch quasi so eine Art letzte Zeilen und erzählt über sein Leben. Und zwar, dass er als Kind irgendwann schon mal in einer Tropfsteinhöhle war und das so ein bisschen sein Leben verändert hat. Denn ab dem Moment, ich glaube, er hatte irgendwie, ich weiß die Symptome nicht mehr, aber irgendwie Schleim, verschleimt und irgendwie ging es ihm schlecht und ich weiß nicht mehr genau, was die Krankheit war.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, er dachte immer ganz lange, er hätte
Er hat
Krebs.
Auf jeden Fall Bauchweh gehabt und musste ständig kotzen.
Genau, er dachte dann später ganz lange, er hätte Krebs, aber die Ärzte haben gesagt, nee, hat er nicht. Was sich aber vor allen Dingen ab dem Moment geändert hat, ist, dass seine Mutter sich ihm gegenüber geändert hat. Und zwar wurde sie immer distanzierter, hat ihn immer mehr ignoriert und irgendwie Angst vor ihm gehabt und so. Und wurde ihm gegenüber auch immer feindlicher, bis es so weit kam, dass sie irgendwann versucht hat, ihn zu töten. Und zwar, ich glaube, zu ertränken.
Ja.
Ja. Nur, dass die, nur weil die Nachbarn das gehört haben und irgendwie zur Hilfe geeilt sind und sowas, konnten sie das verhindern, woraufhin die Mutter in die Psychiatrie eingewiesen wurde und unser Protagonist in ein Heim kam und dort aufwachsen musste. Und als er volljährig wurde, ist er rausgekommen und hat sich entschieden, erstmal seine Mutter zu besuchen, weil er dachte, vielleicht ist er jetzt Gras über die Sache gewachsen. Aber ganz im Gegenteil, als sie ihn in der Anstalt trifft, dreht sie vollkommen durch und sagt auch sowas wie, du bist es, du hast mir meinen Sohn genommen. Mhm. Also er kennt wieder irgendwie was, also ihn nicht, sondern denkt, er ist irgendwas anderes oder irgendwer anderes. Und unser Protagonist denkt natürlich, wie wir auch als Hörer, er ist einfach leider verrückt geworden. Und dann vergeht ganz, ganz viel Zeit und unser Protagonist bekommt ein Kind, eine süße kleine Tochter. Und als ob das nicht schon Freude genug wäre, ist mit der Geburt seines Kindes auch seine Krankheit plötzlich weg. Und ihm geht's besser. Und dann aber ein paar Jahre später sieht er nachts plötzlich irgendwas Schleimiges auf dem Boden von irgendwie in irgendeinem Zimmer. Und er hört noch, wie irgendwas wegkriecht. Das ist irgendwie so eine Haut, als ob sich irgendwas gehäutet hätte, glaube ich. Oh. Und er merkt dann, dass etwas in das Zimmer seiner Tochter gelaufen und geht dann dahin und nimmt seine Tochter raus und versucht so sie zu beruhigen oder wegzukriegen von da und guckt sie dann an und merkt, sie hat irgendwelche ekligen gelben Schlitze als Augen und das etwas ist anscheinend in ihr drin mittlerweile. Und dann realisiert er, dass das Gleiche das ist, was auch in ihm steckte. Und dass seine Mutter gar nicht irgendwie verrückt war, sondern er versucht hat, das zu töten, was in ihm steckte. Und dass er zieht das jetzt aber durch. Und dann ertränkt er tatsächlich einfach seine Tochter. Und dann, weil er weiß, dass, oder glaubt, dass vielleicht noch irgendwas davon in ihm steckt, bringt er sich selber auch noch um, weil das die einzige Möglichkeit ist, diesen Fluch zu brechen. Und bevor die Polizei also bei ihm ankommt, springt er von der Autobahnbrücke.
Auf der er dann schon geklettert ist.
Ne? Stimmt, er war erst da drunter, ne? Ja. Und er beendet sein Leben. Und hofft, glaube ich, noch, dass die Ärzte ihm irgendwelche Hinweise darauf finden, was das war.
Ja.
Und wir werden etwas ratlos zurückgelassen, weil wir auch nicht wissen, was das war oder ob das was war. Ihr glaubtet auf jeden Fall zu 45%, dass es war und zu 55% falsch, also sehr unentschlossen. Für mich ist es ja so, es könnten ja zwei Sachen sein. Also entweder ist er einfach auch irre und seine Mutter war irre und das ist so vererbter Wahnsinn. Und die Alternative wäre halt, es gibt irgendwie was in der Tropfsteinhöhle. So, das würde ich ausschließen. Ich würde sagen, das stimmt auf jeden Fall nicht. Das heißt, wenn die Geschichte wahr ist, dann nur, weil es dieses psychologische Phänomen gibt.
Ja.
Ich glaube aber nicht. Ich sag, sie ist falsch. Ich glaube nicht, dass, ich glaube, du hast das einfach komplett ausgedacht. Und dir so eine Psycho-Krams ausgedacht und dann als dieses, mit diesem Monster dazu überlegt. Ich bin aber gespannt, ob du irgendwelche Hintergründe hast, woher das kommt.
Ja, also insofern, ich kann schon mal sagen, du hast recht auf jeden Fall. Die Geschichte ist ausgedacht und es ist auch so, wie du sagst, es ist auch nicht so, dass die Mutter oder er verrückt sind, sondern es sollte wirklich ein Vieh gibt, ein Monster gibt. Jemand hat auch geschrieben, dass es ihn an The Outsider erinnert hat, fand ich sehr geil, denn eine Sache, ein Detail, wie das Monster aussieht, da musste ich tatsächlich beim Schreiben auch an The Outsider denken. Für all die, die das jetzt gar nicht wissen, das ist eine Serie auf Sky, beziehungsweise Wow, beziehungsweise HBO. So eine Miniserie basiert auf einem Stephen King Buch.
Ah, okay.
Fand ich sehr geil. Ist eine sehr geile Serie mit einem sehr geilen, düsteren Score. Den Score höre ich, by the way, öfters mal, wenn ich eine Geschichte schreibe. Bei YouTube als Extended Version. Nee, einfach als Hintergrundmusik, weil ich dann meinen düsteren Teil meines Gehirns damit sehr gut ansteuern okay. kann. Naja, auf jeden Fall war es so, dass die Inspiration für diese Geschichte kam, mal wieder durch das No Sleep Reddit. Und zwar war die Überschrift bei einer Geschichte: Meine Oma hat versucht, mich zu ertränken und jetzt weiß ich warum. Und dann habe ich, glaube ich, die ersten zwei Sätze gelesen und die letzten zwei. Und das letzte war dann auch so ein bisschen so dieses, ja, als alles vorbei war und ich es hinter mich bringen konnte, war ich zufrieden. Und dann wusste ich schon, was er gemacht hat und das hat sich unfassbar unangenehm zu lesen. Und ich wusste aber nicht, wie der ganze Plot, die war relativ lang. Aber
hast du dem Nachhinein nochmal gelesen?
Nee. Ah, okay. Nee, wollte ich nicht. Gut eigentlich, das könnte ich jetzt machen.
Das könnte man jetzt mal
dann
machen.
Dann müsste ich eigentlich mal gucken, wie das abweicht von der Geschichte, weil bei mir war es halt direkt, sag ich mal, die Mama, er und seine Tochter und bei ihm war es, glaube ich, die Oma. Wie gesagt, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber daher kam auf jeden Fall die Inspiration und dann habe ich das auch, worauf ich dann so ein bisschen mein Augenmerk gelegt habe, war so ein bisschen dieses Augenthema.
Das war das aus Outsider? Oder was
nee,
war das?
Nee, das habe ich mir ausgedacht.
Nee, aber was war denn das, was aus dem Outsider?
Ach so, die Zähne, diese zwei Zahnreihen, dass dieses Monster sozusagen zwei übereinander, hintereinander liegende Zahnreihen hat und dann dieses Maul so aufreißt an einer Stelle. Und genau, das mit den Augen fand ich irgendwie fies, mit diesen Reptilienaugen und dass der Blick von dem Kind halt vorher schon irgendwann trüb wird. So und diese Lederhaut, wie sich das nennt, dieses Weiße immer trüber wird und
Lederhaut heißt
ja, das? Ja, ich hab das alles Regenbogenhaut oder Lederhaut.
Ich kenne nur
so.
Die Regenbogenhaut.
Genau, und das halt, ne, die Augen von seiner Mama sind so wie die Augen von ihm und wie die Augen von seiner Tochter und er sieht das dann und das Ding ist aber halt auch natürlich immer noch in ihm drin, sieht man ja am Ende auch, wenn er im Spiegel,
wenn er im Spiegel guckt.
Und das bildet er sich halt nicht ein, genau, das war dann so ein bisschen von mir. Nee, war tatsächlich einfach dann eine ganz klassische, in Anführungszeichen, Monster-Geschichte, hatten wir, glaube ich, einfach lange nicht mehr und ich wollte mal wieder so einen richtigen, ja, vielleicht... Gut, ganz so offensichtlich schien es nicht zu sein, weil, und das fand ich nämlich ganz cool, vielleicht hast du den Leuten auch den Floh ins Ohr gesetzt.
Kann
aber
sein.
Das wäre, aber du hast ja auch völlig recht. Das hätte man genauso, du hättest das genauso geschrieben. Du hättest einen wahren Fall gehabt von irgendeiner Krankheit mal wieder und dann wäre das so ein Kliman gewesen. So, der bringt die um oder gar nicht mal vielleicht ein Kliman, aber es könnte, genau wie du es gesagt hast, eine wahre Geschichte gewesen sein, dass die einfach wahnsinnig waren. Genau wie irgendwer irgendwen umbringt, weil er glaubt, der ist vom Teufel besessen.
Ja, ja.
So denken die halt, dass da irgendwer drin ist. Und das fand ich ganz cool, weil dann war es tatsächlich für viele vielleicht doch gar nicht so klar von wegen, naja, komm, Christoph hat jetzt hier wieder eine Werwolf-Vampir irgendwas
ausgepackt. Ich hätte auch gedacht, es gibt deutlich mehr, die sagen, nee, ist ausgedacht. Und vielleicht kommt das Ergebnis daher. Das kann schon sein.
Genau, das hätte ich jetzt nämlich auch gedacht. Aber ja, erfunden und wie gesagt, Credit, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich kann mal gucken, ob ich die noch irgendwo gespeichert habe. Da lese ich mir die nämlich tatsächlich mal durch.
Würde mich interessieren, kannst du ja vielleicht bei der nächsten Folge dann mal sagen, also falls sie sich doll unterscheidet oder sonst was.
Genau, das war das Kuckuckskind.
Ich habe auch durch den Titel noch mehr gedacht, okay, die ist ausgedacht, weil der Titel sich eher auf dieses dieses Parasitäre bezieht,
genau.
Statt auf eine psychische Sache.
Stimmt, da hast du völlig recht.
Und daher dachte ich so, okay, nee, Christoph, du hättest, glaube ich, einen anderen Titel gewählt.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Dann. Ja, auf jeden Fall. Da hast du recht. Das ist sehr gut.
So,
Sherlock.
So.
Ja, richtig.
Gut.
Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. So, Leute, es ist mal wieder soweit.
Ist wieder soweit.
Unser altbekannter Lieblingswerbepartner Koro ist wieder dabei. Und natürlich haben wir auch mit bestimmt fast einem Jahr Pause, aber mal wieder zwei Empfehlungen für euch im Gepäck. So haben wir es, glaube ich, früher auch schon mal gesagt. Und ich habe etwas. Ich habe mich damit ganz, ganz, ganz beliebt gemacht bei meinen Freunden und Verwandten jetzt über die Weihnachtszeit. Und zwar... Ich habe mir einen 1-Kilo-Beutel Brezeln mit Milchschokolade.
So,
und diesmal auch mit der Betonung auf Milchschokolade.
Ah, nicht die Zartbitter?
Nee, nicht Zartbitter.
Ich bin ja ein größerer Fan von den Zartbitter, aber ich finde die beide so
geil.
Ich
weiß, aber ich bin generell eher so ein Milchschokoladentyp. Mhm. Und Leute, Schokobrezeln mit in Vollmilchschokolade, 1 Kilo, wirklich, schmecken unfassbar lecker und damit beeindruckt ihr euren Besuch und selbst die Schwiegereltern. Also ganz große Empfehlung von mir, auch wenn Weihnachten so jetzt vorbei ist, wir snacken doch immer trotzdem noch was gerne.
Ey, immer, das geht immer. Ja, und von mir gibt es einen alten Bekannten, den haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal empfohlen, aber ich snack die im Moment gerade wieder super, super viel. Und zwar die Bio Oat Bar Peanut Chocolate. Das sind diese, ich glaube, die hießen früher noch Flapjacks. Das sind diese Haferriegel mit Schokolade drin. Die sind genau die richtige Mischung aus Schokolade und aber halt nicht einfach nur so ein Schokoriegel, sondern die haben noch dieses Haferriegel halt, die machen auch ein bisschen satt.
Ja, ja.
Diese kann man auch richtig geil unterwegs essen.
Ja, wenn du wandern gehst oder so und der die Renegades anhat.
Ne? Mit meinen Renegades und Hafer und Oat Bar, da bin ich perfekt ausgerüstet. Nee, aber die sind wirklich lecker und die sind vor allem auch geil, wenn du Bock auf Schoki hast, obwohl die halt kein purer Schokoriegel sind. Also, die sind einfach wirklich geil, immer in der Jackentasche behalten, damit man die zwischendurch snacken kann. Also, absolute Empfehlung, geht raus.
Genau, wenn ihr generell mal das Sortiment von Koro ein bisschen durchstöbern möchtet, dann tut das gerne. Den Link findet ihr natürlich in unserem Linktree. Mhm. Mit dem Gutscheincode GADA spart ihr wie immer 5% auf euren gesamten Warenkorb. Also wirklich, wir lieben Koro, wir essen immer noch Koro und können euch diesen Laden wirklich sehr ans Herz legen. Ein frohes neues Jahr wünschen natürlich nicht nur wir euch, sondern auch Holy. Denn mit Holy starten wir wild und gesund und mit 100% Geschmack ins neue Jahr. Es gibt nämlich etwas zu verkünden. Und zwar hat Holy jetzt einen Milchshake. Und zwar gleich 3 Sorten. Vanille, Haselnuss und Banane. Und wie ihr es bei Holy Produkten gewohnt seid, sind auch die natürlich zuckerfrei. Die haben kein Koffein, die sind vegan und voller Vitamine. Ein cremiger Milchshake ohne schlechtes Gewissen. Damit startet man auf jeden Fall sehr, sehr gut und mit gutem Gewissen in das neue Jahr. Außerdem sparen vor allem auch wieder Neukunden ordentlich Geld und zwar 50%, denn das Starter-Set Deluxe gibt es jetzt für 44,99 statt für 89,99. Mit dabei ist eine limitierte Glasflasche und ein Sticker-Set und natürlich allerlei Geschmacksproben, die ihr auf der Website sehen könnt. Mit dem Gutscheincode ALTBAU5 spart ihr, wie ihr das kennt, 5 Euro auf eure erste Bestellung und mit dem Gutschein ALTBAU spart ihr auf alles nochmal 10%, also auch auf alle Deals, die es gibt, einfach 10% sparen. Und wie gesagt, es gibt jetzt eben für Neukunden, die noch nie was bestellt haben, das Starter-Set Deluxe für die Hälfte, also 50% Rabatt. Und vor allem gibt es jetzt einfach mega leckere, super cremige, gesunde Milchshakes ohne Zucker von Holy. Probiert das aus. Den Link findet ihr natürlich wie immer bei uns im Linktree in den Shownotes, wo auch nochmal alle Rabatte und alle weiteren Infos zu finden sind.
Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Okay, Christoph, du startest heute.
Ich darf heute, ne?
Noch nicht. Ich übe mich in Geduld.
Ja, dann beginne ich heute, schließe auf, mit meiner ersten oder mit der ersten Geschichte aus Folge 127. Sie heißt Unsicheres Parkett. Wenn der Wind richtig steht, dann trägt er zuverlässig sämtliches Getöse vom Marktplatz durch die kleinen Gassen der schönen Stadt im Elsass. Selbst im angrenzenden Bezirk hört man dann noch die Marktschreier brüllen oder das Vieh bölken. An einem verregneten späten Mittwochnachmittag jedoch hört man nicht die Kulisse des florierenden Wochenmarktes, sondern das Wummern von schneller elektronischer Musik, das der Wind über das Kopfsteinpflaster hinauf an den Fassaden in die Fenster der Anwohner bläst. Griselda passt das überhaupt nicht. Ihr fällt es schwer, sich bei dem Krach auf ihr neues Buch zu konzentrieren. Lange hat sie auf den neuen Roman von Jannis Kolchim gewartet. Nun hält sie sein neuestes Werk 31 Tage endlich in den Händen. Doch an ein gemütliches Schmökern in ihrem Ohrensessel ist bei dem Lärm nicht zu denken. »Das gibt's doch nicht!« stöhnt sie entnervt und schaut zum zweiten Mal nach, ob ihr Fenster auch wirklich ganz verschlossen ist. Als sie feststellt, dass sie sich bereits beim ersten Mal schon nicht getäuscht hat, gibt sie niedergeschlagen auf und legt den neuen Roman auf den Küchentisch. »Was ist denn nur da draußen los?« Zum ersten Mal, seit Griselda das Geräusch vernommen hat, öffnet sie nun ihr Küchenfenster. Das Wummern ist sogar viel lauter als gedacht. Was feiern die denn bei diesem Wetter mitten unter der Woche auf dem Marktplatz? Ratlos verriegelt sie das Fenster wieder und schaut missmutig durch das verregnete Glas. Ein bisschen neugierig ist sie jetzt schon. Sollte sie vielleicht einfach mal nachsehen? Lesen konnte sie so sowieso nicht. Und für den Regen gab es schließlich das richtige Zeug. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, hatte ihr Vater immer gesagt. Recht hat er. Während die Regentropfen unnachgiebig weiter gegen das Glas ihrer Fensterscheibe trommeln, entscheidet Griselda sich für ihren neongelben Regenmantel aus Gummi. Mit dem Ding kann sie sogar auf einen Schirm verzichten. Bis zum Marktplatz ist es nicht weit. Vorbei an der Boulangerie, dann die Gasse rechts, nach der kleinen Kapelle mit dem winzigen Friedhof wieder links und dann nur noch ein paar Meter geradeaus. Griselda lebt schon ihr ganzes Leben in Castelrü. Während es viele ihrer Freunde zum Studieren gern Westen in die Hauptstadt zog, blieb die junge Frau lieber in ihrer Heimat und begann auf dem Weingut ihrer Eltern zu arbeiten. Schon als kleines Kind war sie in jeder freien Minute auf dem Gut unterwegs gewesen. Hatte ihren Vater bei der Arbeit beobachtet und so viele Weintrauben gegessen, bis ihr schlecht wurde. Schon als Teenagerin wusste sie ganz genau, dass sie den Wein nicht anbauen, sondern machen wollte. Kellermeisterin nannte man das. Und vor etwa 3 Jahren hatte Griselda es geschafft und sich ihren beruflichen Traum erfüllt. Mittlerweile ist es 5:30. Sie schlüpft in ihre Gummistiefel und macht sich auf den Weg nachzusehen, was auf dem Marktplatz los ist. Auf dem Weg kauft sie noch eine Kleinigkeit in der Boulangerie, dann läuft sie immer den Ohren nach auf dem direkten Weg über das Kopfsteinpflaster ins Stadtzentrum. Das Dröhnen der Bässe scheint nach jedem Schritt lauter zu werden. Die überholte Einfachverglasung aus den zum Teil historischen Häuschen scheint es fast aus den Rahmen zu pressen. Der Regen ist weniger geworden. Sie läuft weiter. Jetzt sind es nur noch wenige Meter, bis sie auch etwas von dem Treiben sehen kann. Es ist nichts los. Der große Platz vor ihr ist nahezu verwaist. Vielleicht 5 Menschen hampeln unkontrolliert mit ihren Extremitäten herum und geben sich dem ohrenbetäubenden Donnern hin, was aus nur einem einzigen Lautsprecher hallt. Fassungslos stemmt die rothaarige Kellermeisterin ihre Hände in die Seiten. Das hier ist der Grund, die halbe Stadt zu beschallen und andere Leute beim Lesen zu stören? Hey, ihr da! Ruft sie. Aber es ist zwecklos. Die Musik ist viel zu laut. Niemand der Tanzenden nimmt von der Frau mit der auffallend glühenden Feuermähne Notiz. Sie scheinen so in ihre Bewegungen vertieft zu sein, dass sie nichts von ihrer Umwelt mitbekommen. Ratlos macht Griselda auf dem Absatz kehrt und läuft zurück zu ihrer Wohnung. Das Bollern der Musik ist hier draußen erst recht nicht auszuhalten. Zu Hause angekommen, schaltet sie zur Ablenkung den Fernseher ein. Doch wie das manchmal so ist, kann Griselda sich überhaupt nicht konzentrieren und nimmt nur das Pochen des Basses von draußen wahr. Auch als sie den Fernseher fast bis zum Anschlag aufdreht. »Ich werde hier noch wahnsinnig«, schreit sie und wirft sich entschlossen ihren Regenmantel über. »Jetzt reicht es«, denkt sie sich und geht auf dem Weg zum Marktplatz verschiedenste Szenarien durch, wie sie sich der Sache annehmen wird. Gerade mal 30 Minuten sind seit ihrem letzten Besuch auf dem großen Platz vergangen, doch auf einmal ist der Marktplatz kaum wiederzuerkennen. An die 100 Menschen tanzen jetzt wie in Trance, werfen ihre Arme in die Luft, den Kopf nach hinten oder stampfen mit den Füßen. Erneut versucht sie, die Feiernden auf sich aufmerksam zu machen. Sie ruft mehrmals, gestikuliert wild mit den Armen und schreit einer kurzhaarigen Frau, die einen Ring in der Nase trägt und Griselda ein bisschen an ein Schwein erinnert, ins Ohr. Doch niemand reagiert. Obwohl die Musik bestimmt 10-mal so laut ist wie in Griseldas Wohnung, blendet sie sie für einen Moment aus und beobachtet die Tanzenden intensiver. Manche erinnern Griselda an ihren Onkel, der an Epilepsie litt. Als sie klein war, wurde sie Zeugin von einem seiner Anfälle. Ihre Mutter hatte sogar Angst, dass Griselda ein Trauma von dem Anblick davontragen könnte. Nein, mit Tanzen hatte das bei vielen überhaupt nichts zu tun. Sie ignorieren den Takt und lassen jegliches Rhythmusgefühl vermissen. Unbewusst beginnt Griselda jetzt selbst langsam, während sie an den Tanzenden vorbeigeht, mit dem Kopf vor und zurück zu wippen. Diese Art von elektronischer Musik ist eigentlich überhaupt nicht ihr Fall, doch irgendwas scheinen die Bässe in ihrem Körper auszulösen. Je länger sie auf der Tanzfläche verweilt, desto mehr schwindet ihr Groll gegen die Meute, die sich an diesem Mittwochnachmittag dazu entschlossen hat, sie und alle anderen Anwohner mit ihrem Lärm zu belästigen. Ein Gefühl von angenehmer Wärme entwickelt sich in ihrer Brust und durchfährt langsam aber sicher ihren ganzen Körper. Plötzlich ist es nicht nur ihr Kopf, der im Takt der Musik hin und her wackelt. Auch ihr linker Fuß tippelt plötzlich hoch und runter und sie beginnt unbewusst, fast schon unkontrolliert, damit ihre Hüfte kreisen zu lassen. Anfangs wehrt sie sich dagegen, doch das warme Gefühl steigt ihr von der Brust aus nicht nur in die Beine, sondern auch in den Kopf. Griseldas schlechte Laune ist plötzlich wie weggeblasen und sie findet Gefallen daran, mit den zahllosen Fremden zu tanzen. Es ist lange her, dass sie sich so gut gefühlt hat. Ein Lächeln formt sich auf ihren Lippen und sie schließt ihre Augen. Die Musik ist ihr jetzt ganz nah. Ja, fast schon vertraut. Ihr Körper tut so, als würde er den Song in- und auswendig kennen und wechselt immer im richtigen Moment die Choreografie. Sie vergisst auf einmal alles um sich herum. Zeit scheint keine Rolle mehr zu spielen. Gegen kurz vor Mitternacht fallen die Temperaturen und der Wind frischt noch etwas auf, doch all das scheint den inzwischen fast 500 Tanzenden nichts auszumachen. Es scheint so, als wären alle Anwohner des Marktplatzes inzwischen vor Ort und hätten sich ebenfalls der Musik hingegeben. Kein Polizeibeamter und niemand von der Stadt fühlt sich verantwortlich oder dazu berufen, das laute, aber friedliche Treiben zu beenden. Als die Turmuhr des angrenzenden Glockenturms etwa 12 Stunden später zur Mittagsstunde ertönt, hat sich die Anzahl der Tänzer nochmals verdoppelt. An die 1000 Männer und Frauen schwingen ihr Tanzbein. Dass Griselda inzwischen völlig unterkühlt ist, scheint ihrem Körper nichts auszumachen. Fast schon katatonisch bewegen sich ihre ermüdeten Glieder weiter und nehmen es mit dem Taktgefühl nicht mehr ganz so genau. Das Lächeln auf Griseldas Gesicht wirkt mittlerweile gezwungen, fast so, als hätte man ihr unsichtbare Schnüre mit Angelhaken in die Mundwinkel gehängt, die jemand auseinanderzieht. Das, was auf den ersten Blick mal aussah wie ein Tanz, wirkt nun alles andere als freiwillig und rhythmisch. Krampfhaft reißt sie ihren Kopf immer wieder vor und zurück, schleudert ihre Arme nach oben und lässt sie anschließend unbeherrscht hinuntersausen, sodass ihre Handknöchel auf den harten Boden aufschlagen. Ihre Hände sind blutverschmiert, den Mund zu einer Fratze verzogen und mit weit aufgerissenen Augen sieht sie aus, als würde sie innerlich um Hilfe schreien, nur unfähig sich zu äußern, da sie jegliche Kontrolle über ihren Körper verloren habe. Auch die anderen um sie herum wirken inzwischen fast ausnahmslos so, als würden sie keinen Spaß mehr daran haben, sondern würden aus irgendeinem Grund einfach nicht damit aufhören können zu tanzen. Dann sackt die erste Person ganz plötzlich zusammen. Und als hätte man sich abgesprochen, knicken im selben Moment auch gleich noch ein Dutzend weiterer Tänzer ein und fallen unsanft zu Boden. Zu Hilfe kommt ihnen allerdings niemand. Keiner interessiert sich für die regungslos Daliegenden. Manche kommen ihnen sogar mit ihren Stampfbewegungen gefährlich nahe und drohen sie noch schwerer zu verletzen. Griselda tanzt blutverschmiert weiter. Der Beat pumpt durch ihren Gehörgang und bringt ihr Blut in Wallung. Das angenehme Gefühl von Wärme ist einer kochenden Hitze gewichen. Schweiß fließt aus jeder Pore ihres Körpers und mischt sich mit dem Blut auf dem Boden. Ihr Herz hämmert mit über 180 Schlägen pro Minute gegen ihre Brust, auf der zudem ein zunehmend spürbarer Druck lastet. Von ihrer anfänglichen Euphorie ist nichts mehr vorhanden. Ein ungesunder Tatendrang übertüncht die völlige Erschöpfung ihres Körpers. Griselda fühlt sich, als hätte man ihr nach einer dreitägigen Extremwanderung eine Ladung Amphetamin injiziert. Sie will aufhören, doch sie kann nicht. Auch während der nächsten Stunden, sogar während der nächsten Tage, kann sie sich einfach nicht von der Musik losreißen. Als die Turmuhr am Samstagmittag zum dritten Mal zur Mittagsstunde schlägt, tanzt die junge Frau noch immer. Einige der in sich zusammengeklappten Tänzer haben sich inzwischen wieder gefangen und sich so schnell es geht von der Tanzfläche entfernt. Griseldas Herz ist am Limit. Ihre Lunge ist kaum in der Lage, ihren Bedarf an Sauerstoff zu decken. Der Druck auf ihrer Brust schnürt ihr buchstäblich die Luft ab. Sie ist völlig dehydriert, blass und kraftlos. Als ihr Herz schließlich aufhört zu schlagen und Griseldas Kinn auf den Boden aufschlägt, ist es kurz vor sechs. Bis zum Mittwoch der nächsten Woche schenkt niemand der toten Frau mit dem roten Haar Beachtung. Erst eine Woche nach dem Beginn des teuflischen Tanzes hat man dem Lautsprecher den Saft abgedreht. Rettungssanitäter kümmern sich um die unterkühlten und ausgetrockneten Tänzer, Bestatter tragen Leichen in ihre Autos. Obwohl alle Tänzer freiwillig vor Ort waren, ermittelt die Polizei. Doch auch nach einem weiteren Monat kann niemand abschließend sagen, was der Grund für die tanzwütige Meute war, sich auf dem unsicheren Parkett des Marktplatzes in den Tod zu tanzen.
Ja, okay. Tanzwütige Meuten. Ich bin der Meinung, davon schon mal irgendwann was gehört zu haben. Aber das ist wieder so ein Ding. Wo jetzt die Frage ist, wo ich ganz ehrlich auch nicht weiß, wie wahr das ist. Ich bin natürlich in meinen ausführlichen Recherchen in den Weiten des Internets mal über etwas gestoßen, was mich daran erinnert auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch am Anfang schon zu Christoph gesagt, das wird wieder so eine Hameln-Geschichte, weil ich das Gefühl hatte, das ist wieder so ein in die Gegenwart gesetztes. Aber ich bin mir gerade wirklich nicht mehr so ganz sicher, was die Hintergründe sind oder waren oder ob das was Fiktives war. Also auf jeden Fall hat da was geklingelt. Es kann natürlich auch sein, dass wir in einem riesengroßen Zufall hier aufgefallen sind. Nein.
Also du hast eben schon was gesagt. Da hast du gesagt, ich bin über etwas gestoßen.
Gestolpert, ne, muss man sagen.
Ja, auf etwas gestoßen oder über etwas stolpern.
Was wollte ich jetzt gerade sagen? Dass uns hier,
sag nochmal.
Ich möchte nicht mehr, nee. Naja, auf jeden Fall kann es natürlich sein, dass du dir was ausgedacht hast. Und es zufällig etwas gibt, was dem recht nahe kommt.
Und zwar? Hast du das? Also, weil Hameln ist ja schon...
Nee, ich meine mit
Hameln ist ja schon sehr... also, wenn du sagst, das ist sowas wie Hameln, dann müsste es jetzt aber allen klingeln.
So wie deine Flötenfinger... ich habe schon wieder
Flötenfinger... Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Aber da war es ja klar.
Genau, es war auch eine Sache, die aus der Vergangenheit stammt.
Genau, stimmt.
Und die du in eine moderne gesetzt
hast. Das hast du recht.
Und das meine ich
das
damit.
Das meinst du?
Ja.
Du glaubst, es geht eigentlich um etwas, was sich zu anderer Zeit stattgefunden hat.
Ich glaube, es ist irgendwas, zumindest das, was ich im Kopf habe, ist, glaube ich, was Altertümliches gewesen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber Leute, 2 Wochen gehen ja immer blitzschnell vorbei.
Und das stimmt.
Dann kriegen wir ja da die Antwort drauf. Und dann darf Christoph ein kleines Referat halten oder einfach nur sagen, ja nee, ausgedacht, Pech gehabt.
Ausgedacht, hihi. Zufall.
Und bis dahin könnt ihr euch die Zeit noch ein bisschen...
Vertreiben.
Ich wollte verdrängen sagen. Ich habe heute wirklich extreme Probleme.
Du alter Autor, ne?
Mhm. Ihr könnt euch die Zeit noch ein bisschen vertreiben, indem ihr einfach mir noch ein wenig lauscht, denn ich habe auch noch eine Geschichte im Gepäck. Und sie trägt den wunderschönen Namen Schlaf ist die beste Medizin.
Mhm.
Tag 1. Sergej Petrov wusste, dass das hier kein gewöhnlicher Auftrag war. Der kalte, endlose Winter des Jahres 1943 war nichts gegen das eisige Schweigen, das die Männer und Frauen um ihn herum umgab, als sie in der spärlich beleuchteten Halle warteten. Es roch nach feuchtem Beton, Metall und einer seltsamen Mischung aus Desinfektionsmittel und Schweiß. Kein einziger von ihnen sprach, doch Sergej konnte den unausgesprochenen Druck spüren, die Angst, die hinter jedem der starren Blicke lauerte. Ein Soldat, groß und mit tief in die Stirn gezogener Mütze, bedeutete Sergej mit einem kurzen Kopfnicken, ihm zu folgen. Er tat, wie ihm geheißen, und ging ihm durch ein Labyrinth aus grauen, klaustrophobischen Korridoren hinterher. Metalltüren reihten sich aneinander, jede mit einer schweren Stahlverriegelung gesichert. Die meisten der Türen waren verschlossen, nur ein paar standen offen und gaben den Blick auf Räume frei, die voller technischer Apparaturen, Labortische und Kisten mit der Aufschrift klassifiziert standen. An jeder Ecke waren Wachen stationiert, stets mit griffbereiten Gewehren und emotionslosen Gesichtern. »Hier hinein«, sagte der Soldat schließlich mit einer Stimme, die so hart und emotionslos war wie die Wände um sie herum. Der Raum, in den Sergej geführt wurde, war ebenso klein wie düster. Ein riesiger Tisch aus Metall dominierte das Zimmer, darauf ausgebreitet war ein Plan der Anlage. Dahinter stand ein Mann, dessen blasse Haut und scharfe Gesichtszüge ihn fast wie eine lebendige Statue wirken ließen. Seine graue Uniform war makellos, sein Blick durchdringend. »Dr. Petrov, nehme ich an«, sagte der Mann und streckte die Hand aus. »Ich bin Dr. Anatoli Korsakow. Willkommen im Institut für biologische Kriegsforschung.« Sergej schluckte schwer und ergriff die Hand, die sich kälter anfühlte, als sie hätte sein dürfen. »Danke, Genosse Korsakow«, antwortete er mechanisch, obwohl er sich alles andere als dankbar fühlte. »Setzen Sie sich«, sagte sein augenscheinlich neuer Vorgesetzter und deutete auf einen Stuhl. Als Sergej Platz nahm, begann Korsakow sofort zu sprechen, ohne Zeit für Höflichkeiten zu verschwenden. »Was ich Ihnen jetzt sage, ist streng vertraulich. Wenn auch nur ein Wort dessen, was hier geschieht, diesen Bunker verlässt, werden Sie nie wieder das Licht der Sonne sehen.« Sergej nickte stumm. »Wir arbeiten hier an einem Projekt, das Potenzial hat, den Verlauf des Krieges zu ändern. Das Ziel ist es, die menschliche Leistungsfähigkeit zu maximieren, indem wir die Schwäche, die wir Schlaf nennen, eliminieren.« Korsakows Stimme war schneidend. »Stellen Sie sich vor, unsere Soldaten könnten Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate ohne Schlaf kämpfen. keine Erschöpfung, kein Nachlassen, nur Effizienz. Genau dafür arbeiten wir an einem experimentellen Gas, das die Notwendigkeit des Schlafes blockiert. Und Sie, Dr. Petrov, wurden ausgewählt, um die Ergebnisse unseres neuesten Tests zu überwachen. In den folgenden Minuten wurde Sergej der Aufbau erklärt. 5 Versuchspersonen, allesamt politische Gefangene, würden in einer isolierten Kammer für 30 Tage einer kontrollierten Dosis des Gases ausgesetzt sein, um Schlaf zu verhindern. Sergej und ein kleines Team an Wissenschaftlern würden ihre körperlichen und mentalen Zustände durch ein paar Messgeräte, in der Kammer verbaute Mikrofone und ein einseitiges kleines Sichtfenster beobachten und protokollieren. Die Kammer selber war steril, fast klinisch. Die kühlen Wände waren weiß, dazwischen standen 5 einfache Feldbetten, ein kleiner Haufen Bücher, einige Rationen, die für 30 Tage halten sollten und ein Klo in der Ecke. Mehr nicht. Sergej besah sich die 5 Gefangenen, die bereits in der Kammer waren. Sie saßen angespannt auf ihren Betten und schauten mit einer Mischung aus Angst und Argwohn durch den Raum. Keiner von ihnen sprach auch nur ein Wort. Gas wird aktiviert in 3, 2, 1. Die monotone Stimme des Technikers hallte durch die Kontrollzentrale, gefolgt von einem leisen Zischen, als das experimentelle Gas in die Kammer gepumpt wurde. Sergej beobachtete durch die einseitige Glasscheibe, wie die 5 Gefangenen gleichzeitig aufhorchten. Es war fast, als könnten sie das Gas riechen oder spüren, obwohl es farb- und geruchlos war. Sergej erwartete insgeheim, dass direkt irgendetwas passieren würde, doch die Probanden verblieben fürs Erste in ihrem latenten Zustand der Anspannung. Tag 3. Die Stimmung in der Kammer hatte sich im Vergleich zu den ersten Tagen verändert. Die Männer waren zunächst überraschend kooperativ gewesen, scherzten sogar zuweilen miteinander, sprachen von ihrem Leben vor der Gefangenschaft und entwickelten eine merkwürdige Art von Kameradschaft. Und das Gas schien zu wirken. Keiner von ihnen zeigte jegliche Anzeichen von Müdigkeit oder schloss gar seine Augen, um zu schlafen. Doch irgendwann kippte die Atmosphäre langsam. Die Wissenschaftler konnten über die Mikrofone hören, wie die Probanden begannen, sich über ihre Kriegserlebnisse auszutauschen. Grausame Geschichten, die sie offenbar jahrelang tief in ihrem Inneren begraben hatten, brachen plötzlich hervor, als ob das Gas die ersten Barrieren ihres Verstandes niedergerissen hätte. Erlebnisse, die sie bewusst oder unbewusst zu ihrem eigenen Schutz verdrängt hatten. Sie alle kamen wieder.
»Ich habe sie schreien gehört«,
sagte Subjekt 4 mit brüchiger Stimme, während er in die Mitte der Kammer starrte.
»Die Kinder. Sie haben uns angebettelt, sie nicht zurückzulassen, aber... was hätten wir tun sollen? Sie wären sowieso gestorben.«
Subjekt 2, ein großer Mann mit zerfurchtem Gesicht, lachte rau auf.
»Ich habe meinen besten Freund sterben sehen. Er hatte nur noch einen halben Körper. Ich musste ihn liegen lassen, während er nach mir geschrien hat. Bis gestern konnte ich mich nicht mal an sein Gesicht erinnern, aber jetzt ist alles wieder da.«
Die anderen Insassen schwiegen bedeutungsschwanger, als ob die Worte etwas in ihnen wecken würden. Tag 6. Nach und nach waren die Konversationen der Probanden weniger geworden, bis sie schließlich vollkommen aufhörten zu reden. Zumindest miteinander. Denn nach und nach hörten Sergej und sein Team immer wieder, wie sich einzelne von ihnen an die Mikrofone schlichen und in einem Flüsterton hineinraunten.
»Er will mich töten«,
ertönte eine Stimme aus den Lautsprechern. Es war Subjekt 5.
»Ich weiß es. Ich sehe, wie er mich beobachtet. Ich muss zuerst zuschlagen.«
»Paranoia«, murmelte Sergej und machte sich Notizen. Er hatte es geahnt. Die Entwicklung der letzten Tage hatten es bereits angedeutet, doch mittlerweile war er sich ganz sicher. Sie alle sprachen von geheimen Plänen der anderen und hatten verschiedene Angststörungen und Psychosen entwickelt. Nach nur 6 Tagen. Es schien, als ob sich irgendwann der eigene Verstand gegen sie gewendet hätte. Bei manchen früher als bei anderen, doch mittlerweile zeigten alle 5 die gleichen Anzeichen von geistigen Störungen. Doch Sergej fragte sich insgeheim, ob der Auslöser wirklich der Schlafmangel oder der direkte Einfluss des Gases wäre. Doch er wagte es nicht, diese Frage direkt an Korsakow zu stellen. Nicht, wenn er seine Position behalten wollte. Tag 9. Es vergingen weitere Tage, in denen sich die Psychose und Angstzustände der Gefangenen intensivierten. Doch am 9. Tag brach mit einem Mal die Hölle los. Einer der Probanden, Subjekt 4, begann plötzlich zu schreien. Es war kein normaler, menschlicher Schrei. Es war ein animalisches Kreischen, das selbst gefiltert durch die Lautsprecher allen Wissenschaftlern durch Mark und Bein ging. Der Insasse lief wie besessen in der Kammer auf und ab, schlug gegen die Wände und zerrte an seinen Haaren. Er schien völlig von Sinn zu sein. Stundenlang schrie er aus vollem Halse, ununterbrochen, bis seine Stimmbänder von der dauerhaften Anstrengung zerrissen waren und nur noch ein kehliges Quieken aus seinem Mund kam. Und während all der Zeit reagierten die anderen Insassen nicht ein einziges Mal. »Warum tun sie nichts?«, fragte Sergej, der die Szene durch das Sichtfenster beobachtete, doch niemand wusste eine Antwort. Es schien, als würden sie ihn überhaupt nicht hören können. Noch am Ende desselben Tages fingen die Probanden an, die wenigen Bücher, die ihnen zur Verfügung gestellt worden waren, zu zerstören. Sie rissen die Seiten heraus und klebten sie mit Spucke an die Bullaugen der Kammer, bis niemand mehr hineinschauen konnte. Am Ende blieben dem Team aus Wissenschaftlern nur noch die Lautsprecher und die Luftmessgeräte, um den Zustand der Gefangenen zu überprüfen. Tag 15. Mit jedem weiteren Tag hatten die Selbstgespräche der Insassen immer weiter abgenommen und auch das Quieken von Subjekt 4 versiegte irgendwann vollends. Am 15. Tag schließlich war alles still. Kein Flüstern mehr, kein Schreien, keine Bewegung. Die Mikrofone zeichneten keinerlei Ausschlag mehr auf und das Sichtfenster der Kammer war vollständig verdeckt. Nur die Sauerstoffsensoren zeigten noch an, dass alle 5 Gefangenen noch am Leben sein mussten. »Wir müssen die Kammer öffnen«, sagte Sergej schließlich und überraschenderweise nickte Korsakow ihm langsam zustimmend zu und wendete sich an das Mikrofon. »Wir öffnen jetzt die Kammer, um die Mikrofone zu testen. Entfernen Sie sich von der Tür und legen Sie sich flach auf den Boden. Oder Sie werden erschossen. Wenn alles gut läuft, werden wir einen von euch direkt freilassen.« Es folgte ein Augenblick unheimlicher Stille, die plötzlich von einer heiseren, kaum menschlichen Stimme durchbrochen wurde, die aus den Lautsprechern drang.
»Wir wollen nicht mehr frei sein.«
Sergej spürte, wie ihm ein kalter Schauer über den Rücken lief. Waren sie von dem Gas abhängig geworden? Die Forscher entschlossen sich, die Luft in der Kammer zu reinigen, um das Gas herauszuspülen. Doch kaum hatten sie damit begonnen und die Sauerstoffsättigung im Raum verdrängte die Gasdichte, ertönte ein ohrenbetäubender Chor aus Schreien aus dem Inneren.
»Gebt uns das Gas zurück!«
schrien sie immer und immer wieder. Als die Kammer kurz danach geöffnet wurde, bot sich ihnen ein Bild des Grauens. Die Essensrationen lagen größtenteils noch unberührt da. Einer der Probanden war tot, sein Körper völlig zerrissen und ausgeweidet und seine Organe wie eine groteske Skulptur im Zentrum des Raumes drapiert. Doch den überlebenden Probanden schien es nicht viel besser ergangen zu sein. Sie schienen kaum noch menschlich. Große Stücke Fleisch fehlten an ihren Armen und Beinen, an den Fingerspitzen ragten die blanken Knochen hervor und ihre Gesichter waren teils völlig enthäutet. Ihre Augen waren schwarz, leer und ihre Lippen formten ein entstelltes Grinsen. »Mein Gott«, flüsterte Sergej. »Sie haben sich selbst verstümmelt«, sagte Korsakow, seine Stimme seltsam emotionslos. Doch es war nicht nur die äußere Verstümmelung. Es schien, als hätten sie Teile ihrer eigenen Organe entnommen und gegessen. Hinzugezogene Soldaten hatten größte Mühe dabei, die Insassen aus der Kammer zu holen. Und obwohl sie mit Morphium und anderen Beruhigungsmitteln vollgepumpt wurden, hörten sie nicht auf, sich zu wehren, bis schließlich einer von ihnen kraftlos zusammenbrach. Einer der Soldaten berichtete später, dass er sich sicher war, noch die letzten Worte »Mehr Gas, bitte« unter dem letzten Röcheln des Verstorbenen verstanden zu haben. Die übrigen 3 wurden gefesselt und betäubt aus der Kammer entfernt, doch selbst in ihrem Zustand kämpften sie weiterhin, zogen an ihren Fesseln und murmelten unverständliche Worte. Es war klar, dass sie ohne sofortige Eingriffe nicht überleben würden, weshalb sie direkt in ein medizinisches Labor gebracht wurden. Aber ihre Zustände waren grotesk. 2 der Subjekte starben bereits direkt zu Beginn der Operation. Der letzte überlebende Proband wurde weiter behandelt. Auf unerklärliche Weise überlebte er, trotz zahlreicher lebensbedrohlicher Verletzungen. Während der gesamten Operation grinste er die Ärzte an, als ob er über einen schrecklichen Witz lachte, den nur er verstand. Als die Ärzte fertig waren, wurde ihm ein Stift und ein Zettel gereicht, um mitteilen zu können, was er sagen wollte. Er kritzelte mit zitternden Händen nur 2 Worte auf das Papier. »Schneidet weiter.« Es dauerte nicht lange nach der OP, bis der einzige Überlebende begann, sich unruhig auf seiner Liege zu winden.
»Ich muss zurück in die Kammer«,
verlangte er mit einem kehligen Grollen, das aus den Tiefen seiner Kehle zu kommen schien.
»Ich brauche es! Ich brauche das Gas!«
schrie er, während er auf seine Fesseln schlug. »Beruhigen Sie ihn! Halten Sie ihn fest!« rief Sergej panisch, als Subjekt 3 sich mit unmenschlicher Kraft losriss. Ein Soldat trat nach vorn, um den tobenden Mann zu überwältigen, doch der Wahnsinnige war schneller. Er schnappte sich die Pistole des Soldaten, schoss ihm direkt in die Brust und wandte sich dann mit irrem Blick den anderen zu. Bevor er noch mehr Schaden anrichten konnte, stürmten die anderen Soldaten auf ihn zu. Es brauchte mehrere Männer, ihn niederzuringen, und selbst dann kämpfte er weiter, schlug mit unbegreiflicher Kraft um sich und schrie ununterbrochen. Korsakow trat vor. Er hob die Waffe des getöteten Soldaten und richtete sie auf den verstümmelten Mann, der nur mit einem höhnisch grinsenden Gesicht vor ihm auf dem Boden kniete. »Was bist du?« fragte Korsakow, seine Stimme bebend, aber entschlossen. »Ich muss es wissen.« Subjekt 3 verstummte. Für einen Moment war der Raum totenstill, bevor er den Kopf langsam hob und aus seinem entstellten Gesicht sprach er mit einer Stimme, die gleichzeitig leise und ohrenbetäubend klang. Ein unnatürliches Echo, das von den Wänden widerhallte.
»Hast du es wirklich nicht verstanden?«
fragte er, und ein makaberes Lächeln verzog seine blutverschmierten Lippen.
»Ich bin du. Ich bin der Wahnsinn, der in deinem Inneren lauert. Ich bin das, was dich jede Nacht heimsucht. Das, was du immer wieder in den Schlaf verbannen willst.«
Die Worte hallten durch den Raum und drückten schwer auf die Schultern jedes Anwesenden. Sergej spürte, wie sich ihm die Kehle zuschnürte, unfähig, sich zu bewegen. Korsakow starrte den Mann vor ihm an, oder das, was von ihm übrig war. Einen endlosen Moment zögerte er, bevor er den Lauf der Pistole langsam auf den Kopf des grinsenden, verstümmelten Menschen richtete und abdrückte.
Das ist es.
Das ist es.
Das ging jetzt aber schnell. Also gefühlt habe ich hier einmal kurz auf mein Handy geguckt, dann wieder zugehört und auf einmal ist da der Wahnsinn ausgebrochen.
Wieso hast du denn nicht die ganze Zeit zugehört?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich eine Ahnung habe, worum es gehen könnte, obwohl ich das, von dem ich glaube und was es sich handelt, noch nie gehört habe.
Aha, was ist das denn für eine Erklärung?
Erzähle ich dir in 2 Wochen.
Okay. Das klingt wie so ein Spruch von so einem weisen Mann auf dem Berg.
Naja, so ein bisschen wie, das habe ich schon mal gehört, aber genau weil habe ich mir das nie durchgehört.
Okay.
So ein Ding. Also, nochmal kurz für mich.
Ja.
So, die Leute, die da das Gas einatmen und nicht mehr schlafen sollen, werden eigentlich zu Junkies von dem Gas. So Gas-Junkies.
So scheint's, ja.
So, und die, jetzt da kommt jetzt eben mal eben die Frage, ob ich da kurz nicht aufgepasst habe, die drehen den irgendwann das Gas ab. Und deswegen verstümmeln die sich, weil die süchtig sind.
Nee, die haben sich vorher verstümmelt.
Weil der eine meinte, ich brauche mehr Gas.
Genau, das war halt, also die drehen das Gas ab, weil sie die Tür öffnen wollen.
Weißt damit du? Sie das nicht selber einatmen, sozusagen.
Genau.
Ja.
So, das soll ja nur bei den Probanden sein. Ja. Okay, wir können nicht mehr reingucken, wir wissen nicht, was die tun seit ein paar Tagen und es ist komplett still.
Warum können die nicht mehr reingucken?
Weil die mit den, die haben die Bücher auseinandergerissen und das Guckdingsbus zugeklickt.
Okay, gut.
Da warst du wahrscheinlich kurz.
Da war ich kurz weg.
Genau, das heißt, die können nicht reingucken und dann sagen sie, okay, wir müssen jetzt aber mal reinschauen. Das heißt, wir müssten das Experiment quasi unterbrechen und aufmachen. Dafür müssen wir das Gas abstellen.
Und dann haben sie gesehen, dass sie sich da schon
vorher in den letzten Tagen da
also das Gas hat sie wahnsinnig gemacht und die haben sich da selber aufgeschlitzt.
Oder die Schlaflosigkeit. Das weiß man nicht. Das ist ja die Frage.
Ach so, ja.
Liegt es daran, dass sie nicht
gepennt haben?
Gut,
ist ja dasselbe. Also,
ja, gut.
Du hast ja die Schlaflosigkeit nicht, wenn du das Gas nicht einatmest.
Ja, so gesehen hast du recht.
Tja, okay, also das Experiment ist mehr oder weniger gescheitert.
Ja.
Korsakow, übrigens interessant, der Namensspezialist Wellbrock weiß natürlich, woher der Name kommt.
Der Namensspezialist Wellbrock zieht hier gleich wieder das Kabel
ja,
auf.
Ja, oh ja, ran. Ja, hier, es zwirbelt sich hier schon wieder um den Reifen. Und zwar Korsakow, eine Krankheit des Alkoholismus, hat jemand gehabt, wo ich Zivildienst gemacht habe damals, im Altenheim. Da waren nämlich auch so ein paar Kandidaten, die andere Sachen hatten und nicht unbedingt alt waren. Und da habe ich auch zum ersten Mal von Korsakow gehört. Du wirst wahrscheinlich noch was zu sagen in 2 Wochen.
Weiß ich nicht genau.
Weiß ich auch nicht genau. Aber es ist eine unangenehme Krankheit. Ich weiß nicht, in welcher Verbindung sie zu dieser Geschichte steht, aber sie klingt halt einfach wie ein geiler russischer Name. Mhm. Wie war der Vorname?
Anatoli.
Anatoli Korsakow. Guten Tag, mein Name ist Anatoli Korsakow.
Oh.
Mein Name ist Sergej.
So wäre es auf jeden Fall. Ja, so wäre es auf jeden Fall gewesen, wenn Christoph die Geschichte.
Ja, warum hast du das nicht gemacht?
Setzen Sie sich.
Setzen Sie sich hier. Also wahrscheinlich kommen dann wieder die Leute und sagen, Alter, das ist ja total rassistisch, was ihr hier macht.
Ich kann das nicht so gut, glaube ich. Wir arbeiten hier an einem Projekt, das das Potenzial hat.
Ja, das ist aber witzig. Ich glaube, ich kann das auch nicht. Aber ich glaube, es ist immer besser, wenn man einfach so denkt, so, ich mache es einfach mal rassistisch, als wenn man glaubt, man kann es richtig gut und dann wird es richtig schlecht.
Ja, 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 das ist auf jeden Fall, wenn du sagst, oh.
Wenn Leute so richtig gut denken, dass sie keinen deutschen Akzent haben, wenn sie Englisch reden.
Ja. Oh, and then they talk a little bit like this.
Und dann klingen die richtig scheiße.
Das dachte ich zum Beispiel. Also ich weiß schon, dass ich deutschen Akzent habe, aber ich dachte immer, das geht.
Ich dachte das auch.
Und dann bist du irgendwie im Ausland hier, oh, ja, from Germany. So, scheiße.
Ja, ist echt so. Oder man hört sich dann irgendwie mal vielleicht irgendwie, weil man mal was aufgenommen
ja,
hat oder
und
so.
Dann denke ich auch
so
immer so.
Peinlich, Alter.
Ja, das klingt schon nicht besonders gut.
Okay, also ein Schlafexperiment in irgendwo, wahrscheinlich in Russland, irgendwo in Osteuropa, geht in die Hose und zwar gewaltig. Ich bin der Wahnsinn, den, was war das? Den sie versuchen, mit dem Schlaf wegzusperren oder so?
Also sie meint er.
Ja, ja, meint er den Dings, ja. den Leiter da?
Ich bin der Wahnsinn, der in deinem Inneren lauert. Das, was dich jede Nacht heimsucht und was du immer wieder in den Schlaf verbannen willst.
Was du immer wieder in den Schlaf verbannen willst.
Ja, da tickert's in Christophs Hirn.
Ja,
man hört es förmlich.
Also das war schon echt ein spezielles Thema einfach. Sowas hatten wir noch nicht.
Sonst sagst du immer, das hatten wir lange nicht mehr. Oder du sagst, das hatten wir...
Naja, wenn es jetzt sowas wie wenn es jetzt zum Beispiel eine wahre Geschichte wäre, dann müsste es ja fast schon so sein, dass da irgend so ein ehemaliger Mensch, der daran beteiligt war, das alles mal erzählt hat.
Vielleicht ist es ja eine Hörergeschichte.
Eine Hörergeschichte? Das glaube ich. Das glaube ich gern.
Ja. Das, so, aber
wer von euch kleinen Schweinchen da draußen schläft schon eine Weile nicht mehr, weil er zu viel Klebstoff schnüffelt?
Und wurde danach notoperiert.
Hast du schon mal Klebstoff geschnüffelt?
Also nie.
So, wie man es macht.
Nie
also
so von wegen, oh, ich schnüffel jetzt Klebstoff, um Drogen zu haben. Aber ich mag den Geruch von Klebstoff gerne.
Ich habe das auch nie gemacht. Also ich habe mal meinen Prittschiff gerochen.
Ja, in der Schule immer sowas.
Genau,
so, ja. Und immer wenn dann irgendwie gebastelt wurde, fand ich es geil, weil es riecht halt gut.
Aber
ich mag
nie
halt
so in Tüten und dann richtig high machen?
Ich glaube auch, das ist einfach so der geilste Weg, um deine Gehirnzellen komplett zu massakrieren. Das ist einfach so.
Ich habe das jetzt mal gesehen auf Videos bei YouTube, was die sich mittlerweile blasen, die sich irgendein anderes Gas rein.
Ja, das ist doch dieses, das was Kanye West auch macht. Der ist doch krass abhängig nach diesem
der macht das auch?
NOS oder wie es heißt. Wie heißt das denn nochmal?
Ja, dieses Lachgas.
Ja, genau. Und das ist wohl so relativ gang und gäbe mittlerweile, auch in Deutschland. Du kriegst ja diese Lachgas-Tüten das sind ja eigentlich so Kartuschen, die du kriegst für sowas wie Sahne aufsprühen.
Ja. Yeah.
Und du kriegst die aber halt mittlerweile in solchen riesengroßen Bottichen und die sehen auch so aus wie so für typisch für Teenies irgendwie.
Aber warum, also ganz kurz, wenn wir mal ganz kurz über Drogen reden wollen. Ja. Ne? Also kurz vorab, Drogen sind scheiße, finden Drogen
mal
richtig
ganz
scheiße.
Kurz über Drogen
aber mal eben
wollen.
Ganz kurz,
Du machst mich wahnsinnig mit deinem Kabel.
Das
hier,
Kabel
ne?
macht mich jeden Tag wahnsinnig. Aber das ist jetzt so, bevor ich mich gleich richtig aufrege.
Du regst dich aber gleich auf, weil du drehst dich gleich zu mir und dann ist das draußen.
Ich sehe das und ich habe das jetzt im Auge.
Ja, okay.
Also, Drogen, die als Drogen auch produziert werden. Also, auch von mir aus auch chemische Drogen. Nehmen wir jetzt mal Heroin oder Kokain. So, ist eine pflanzliche Basis, Mohn und die Coca-Blätter.
Ist da nicht Benzin drin oder so ein Scheiß? Ist
die Basis.
Ja,
und dann mischt da irgendwer was zusammen und am Ende kommt das raus.
Ja.
Und dann wird aber gesagt, hey, hier, guck mal, das ist eine Droge, die macht dich wach, damit kannst du feiern. Hier, die schießt dich weg, damit kannst du dich betäuben. Verstehe ich. Gibt es ein USP für jede Droge, jeder entscheidet sich für, was er haben will. So, aber...
Verstehe ich. Ist ein wilder Take auf jeden Fall.
Ja, also, das sind halt Drogen. Aber warum zweckentfremden Menschen so viele Dinge? Warum kommt irgendjemand auf die Idee, Ketamin zu nehmen, was ein Tierarzt deinem Pferd gibt und sagt, geil? Oder warum nimmt jemand eine Gaskartusche von Schlagsahne und zieht sich das durch die Nase?
Ja,
warum?
Weil das ja die Wirkung hat von
der
Droge.
Weil das billig ist, weil das einfach zu kriegen ist und alles andere ist illegal?
Aber ich weiß jetzt nicht, ich habe wirklich keine Ahnung von, aber ich weiß jetzt nicht, ob jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Ketamin weniger schädlich ist als Heroin.
Nein, das will ich damit gar nicht sagen.
Und wenn jetzt mal angenommen, Heroin zum Beispiel, oder das ist ja war das Heroin? Doch, Heroin ist ja nicht als Droge entwickelt worden, sondern als irgendein Schmerzmittel.
Ja, war ja vieles früher.
Genau.
Ja.
Und genauso ist Ketamin hat auch irgendein anderes Mittel.
Ja, aber Ketamin ist kein Mittel für Menschen. Heroin wurde zumindest mal für Menschen hergestellt.
Heroin hätte ja auch für einen Pinguin hergestellt werden können. Du merkst plötzlich,
ist
geil.
Nur ist es dann ja aber so, dass das die Wirkung von Ketamin, also die Wirkung von Heroin ist ja genau noch dieselbe Wirkung, die Heroin damals auch wahrscheinlich hatte, als man es als Medikament verschrieben hat. Die Wirkung von Ketamin hat ja nichts mit der Wirkung zu tun, für die sie eigentlich gedacht ist.
Ja, okay.
Und wenn ich mir irgendeine Kartusche nehme, dann guckt man drauf und sagt, bitte das nicht machen, dann atme ich das doch nicht ein. Wer ist denn so hohl?
Offensichtlich sehr, 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 sehr viele Menschen. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe den Anreiz auch nicht. Aber ich habe auch nie dieses so, ich weiß nicht, ich verstehe es eh nicht, dieses...
Mit Klebstoff ist es ja genau dasselbe.
Ja.
So diese Dämpfe, so Dämpfe einatmen von irgendeinem Scheiß. Das ist doch total... Also andere Drogen sind auch alle scheiße. So verstehe mich nicht falsch. Nur da weiß ich ja, oh, ich habe Heroin. Das jage ich mir jetzt in die Vene. Geil.
Dann fühl ich aber gut. Es ist halt immer so, keine Ahnung, alle sagen dir, Heroin ist ultra gefährlich und mach's auf gar keinen Fall.
Ja, aber das sagen dir nur Leute, die kein Heroin nehmen. Ja, alle anderen sagen, es ist richtig geil. Ja, das Geilste, was es gibt.
Das ist halt so, als ob die dann, weißt du, jemand sagt dir, das ist mega dumm, das zu machen. Mach das nicht. Sagst, ja, pass mal auf.
So. Ja, ja, klar, so ist mit allen Drogen. Ne?
Ja.
Ja. Ja, aber... Also stell dir mal vor, irgendein Kumpel von dir holt bald mal so sein Taschenfeuerzeug raus und anstatt sich damit eine Zigarette anzuzünden, steckt er sich das irgendwie in die Nase und drückt nur diesen Gasknopf. Und ist dann so, oh geil.
Ja, da würde ich ihm aber was erzählen. Also ganz ehrlich.
Würde ich ihm aber was erzählen? Also, was würdest du ihm denn erzählen?
Ich würde ihm sagen,
also in meiner Gegenwart schnüffelst du hier aber keinen Gas.
Aber mal wirklich, ich würde ihm sagen, bist du einfach komplett geistig zurückgeblieben?
Ja, würde ich, ja.
Also es ist ja aber sowas... Ey, willst du auch ein bisschen? Hätte dir es an die Nase.
Ach so, sorry, ich wollte auch. Ja, willst du auch?
Nee, also, nee. Aber das wären dann auch, mit solchen Leuten würde ich doch einfach nicht abhängen.
Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
Ja, ja, Leute.
Okay, also kein Kleber geschnüffelt bisher.
Nee, also wie gesagt, ich wiederhole nochmal, ich rieche das sehr gerne. Ich finde auch sowas wie Benzin riecht geil.
Ja, Benzin
finde ich
auch geil. Top-Gerüche? Top 3?
Boah.
Top 3, ganz schnell.
Ganz schnell. Top 3 Gerüche. Frisch gebackener Kuchen.
Eins.
Benzin ist richtig geil.
Benzin ist geil.
Oh, was rieche ich denn noch gerne? Frühling.
Frühling.
Oh, am Frühling rausgehen. Mhm. Frühlingsluft riecht geil.
Okay.
Und bei dir? Ganz schnell?
Ich würde sagen Petrichor. Also nasser Regen.
Oh.
Benzin finde ich auch gut.
Ja, sehr
und
gut.
Keller.
Ja, stimmt, Keller hast du schon ganz oft gesagt.
Ja, immer wenn ich bei dir manchmal komme.
Wenn Christoph kommt oder geht aus der Wohnung hier und die Kellertür offen steht, dann steht Christoph manchmal im Flur und sagt, oh, Keller.
Ja.
Das ist wirklich, das habe ich schon, war schon oft.
Ja.
Ja, Keller ist geil. Dachboden ist auch nicht schlecht. Aber warmer Dachboden im Sommer ist gut.
Warmer Dachboden im Sommer.
Weil das, ich finde.
Oh, und was ich auch gut finde, ist ja mein vierter, U-Bahn.
Ja, kommt sehr auf die U-Bahn drauf.
U-Bahn
an.
Mag ich auch.
Aber ja, das ist ein bisschen muffige.
Ich habe das mal in der Geschichte beschrieben, was das ist. Das ist aber irgendwas, mit dem man das Holz zwischen den Gleisen, glaube ich,
aber das ist sauberer U-Bahn. Zauberer U-Bahn-Bahnhof.
Ja, also es geht jetzt mir nicht um hier Essen und Urin ganz und
oft,
so.
Genau,
ne?
Auf jeden Fall. Nee,
genau, dieser typische U-Bahn-Geruch.
Ja, so ein bisschen Höhle auch. Oh, was ich auch gerne mag, ist warmer Staub.
Warmer Staub.
Weil im so staubig.
Jetzt kommt wieder Kiemann, Alter.
Wenn du im Sommer, das meine ich mit diesem warmer Dachboden und so weiter, kann auch irgendein bisschen Staub.
Josh, bisher konnten alle relaten. Jetzt kommst du an mit warmer Dachboden im Sommer und warmer Staub.
Du kommst mit hier Bahnhof, U-Bahnhof, wo
kommst
jeder direkt.
Kannst du auch mit relaten?
Ja, aber du, das erste, was du gesagt hast, ist Petrichor, was ein geiler Take ist, aber es ist halt so, ist speziell. Ich finde einfach, wenn du im Sommer in so einen Raum gehst, der so ein bisschen staubig ist und der von der Sonne erhitzt ist, dann hat es so einen bestimmten Geruch.
Ja.
Das finde ich ganz geil.
Sieht auch geil aus.
Sieht voll geil aus, ja.
Das stimmt. Ja. Weißt du, wer auch geil aussieht?
Jonathan Frakes?
Nee, du.
Ach so, danke. Oh.
Nee, vor allem sage ich einfach mal so, unsere neuen Patreons und Steadies.
Die sind wunderschön.
Die sind wunderschön.
Und zwar sind die neuen wunderschönen Patreons Becky, Benjamin, Konrad und Stefanie. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an diese bezaubernden und höchst attraktiven Menschen.
Ja, haben sich schön nochmal unsere kleine extra Weihnachtsfolge wahrscheinlich zu Gemüte geführt, die wir da unter den Baum gelegt haben. Wir hoffen natürlich auch, dass euch allen anderen die kleine Extra-Folge gefallen hat, die wir euch unter den Baum gelegt haben. Denn für euch gab es ja auch die vom vorletzten Jahr. Streng genommen muss man das ja dazu sagen. Wir danken aber natürlich auch allen, die uns bei PayPal unterstützt haben, Strafeuros dagelassen haben und so weiter und so fort. Vielen Dank an Stella, Darlene, Katja und Alexandra. Danke, danke, danke.
Dankeschön. Vielen Dank auch allen, die jetzt nochmal ein Ticket gekauft haben für die Shows, die wir haben.
Oh ja.
Und zwar am 21. Januar
Leute, das ist, glaube ich,
Bremen.
Die letzte... Kann das sein?
Ich glaube, es ist die letzte Folge. Die andere kommt
danach.
Ja, die kommt danach.
Es ist die letzte Folge vor, deswegen kauft jetzt nochmal ein Ticket, wenn ihr das hört, weil in der nächsten Folge werden wir keine Werbung mehr dafür machen. Da werden wir euch davon berichten, wie es war.
Weil es am Mittwoch ist, ne?
Das ist am Dienstag und die Folge, kommt am Freitag. Wir müssen sie dann am Mittwoch aufnehmen. Wir haben sie natürlich schon eine Woche vorher aufgenommen. Ja, wir sind ja, ne?
Ja. Nee, stimmt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich, ich will es jetzt nicht garantieren, aber höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal von der ersten Show schon berichten können.
Ach so, stimmt. Ach schau, machen wir doch noch Werbung für Leipzig danach. Stimmt, das ist ja.
Oh ja, stimmt, ja. Okay,
wir haben könnten die in Bremen dabei sein. Ja, so. Genau, also, wenn ihr uns auch mal einen Euro dalassen wollt, weil ihr mal falsch gelegen habt, wenn ihr euch eine extra Geschichte und ein bisschen anderen Kram bei Patreon und werbefreie Folgen bei Patreon reinziehen wollt, dann findet ihr alle Links entweder in unseren Shownotes, auch für die Tickets, oder eben unter www.geschichtenausdemaltbau.de. Da würden wir uns freuen. Auch natürlich, wenn ihr kommt, denn wir sind da nicht nur irgendwie live vor Ort und lesen was vor, sondern wir sind natürlich auch noch nach der Show irgendwie da, trinken mit euch noch ein kleines Getränk, können quatschen und so weiter. Ich glaube, das wird richtig nett. Ich freue mich. Die Aufregung steigt.
Die Aufregung steigt, ja. Mit jedem vergehenden Tag werde ich ein wenig nervöser, aber ich habe richtig Bock.
Also so wie ich mich hier heute wieder hier verlesen habe und so mit diesem.
Oh, ich mich auch.
Also das.
Ach so, du mit deinem komischen.
Oh, das kann was werden. Ey. Ja. Also das kann wirklich was werden. Ich hoffe, dass das besser läuft. Ich glaube, ich muss die Geschichte wirklich mehrmals vorher lesen, damit er die aus dem FF kommt.
Ich will die eigentlich auswendig vortragen.
Oh, mit so einem, als ob.
Wie so Poetry Slam.
Er ging langsam durch den Korridor.
Doch da, es passierte.
Boah, ich glaube, dann gehen die Leute wirklich nach
Wenn du das machst, würde
ich auch von der Bühne gehen, glaube ich. Genau, ansonsten folgt uns gerne bei Instagram. Dann könnt ihr bei den Abstimmungen mitmachen, unseren frohes neues Post sehen. Da gibt es wieder eine sehr tolle Fotomontage von Herrn Kliemann, die er gemacht hat. Und da gibt es einfach ein paar Hintergrundposts zu wahren Geschichten von uns, Hintergründe und alles an Informationen zu irgendwelchen Projekten, die wir auch in der Zukunft machen in den Stories. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr einen Instagram-Kanal habt, da mal eben zu folgen. Schreibt uns gerne Bewertung bei Spotify, bei
iTunes.
Schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr wollt, über unser Kontaktformular auf unserer Website. Auch wenn ihr irgendwie eine wahre Geschichte habt, eine höhere Geschichte habt, irgendeine lokale Legende kennt oder so. All das bei uns in den Shownotes oder eben auf unserer Website. Wir lesen eigentlich alles. Mit den Antworten hinken wir hinterher.
Ja.
Seht es uns nach. Ja. Im Moment ist viel zu tun, aber wir...
Wir lesen. Wir lesen ganz, ganz viel. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, auch von mir vielen Dank, dass wenn ihr bis hierhin da wart und falls nicht, auch fürs Zuhören.
Auch wenn ihr nicht mehr da seid. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
Sie auf den neuen Roman von Jannis Kolchem gewartet.
Jannis Kolchem?
Lange hat sie auf den neuen Roman von Jannis Kolchem gewartet. Kolchem. Kolchem. Kolchem?
Wer ist denn das?
Ein Autor vom Buch.
Kolchem, hätte ich gesagt.
Kolchem. Maga, ich habe den geschrieben. Das muss ja nicht echt sein.
Ach so.
Kolchem. Was habe ich denn gesagt? Kolchem?
Kolchem. Keine Ahnung, ich dachte,
das klappt nicht so. Nee, das klingt viel besser. Was lese ich denn da? Kolchem.
Deswegen.
Ja, Kolchem. Nee, klar. Ja, hast recht. Erklärst du mir, wie meine fiktiven Charaktere heißen?
Ich dachte, das wäre halt ein Easter Egg oder so.
Lange hat sie auf den...
Erklärst du mir, wie meine fiktiven Charaktere heißen?
Lange hat sie auf den neuen Roman von Jannis Wie spricht man den aus?
Kolchem.
Kolchem. Lange hat sie auf den neuen Roman von Jannis Das gibt's doch nicht. Kolchem.
Warum überlegst du dir denn so einen Namen?
Das ist was anderes, den zu schreiben, als zu lesen.
Nenn ihn einfach Jannis Koch oder sowas.